HR3, Bärbel Schäfer live.
Unser Thema heute, Sehnsucht, Frieden, ist die UN machtlos, denn die UN-Vollversammlung tagt ja in New York. Ich bin gleich im Gespräch mit unserer New York-Korrespondentin Claudia Sarre, die uns erklären wird, wie es denn aussieht in der Diskussion, jetzt wo alle Länder der internationalen Gemeinschaft zusammenkommen, zum Thema Syrien. Denn die Gräueltaten, die wir wahrnehmen, kommen ja sowohl von der Regierung als auch von der Opposition. Sie sind gleichermaßen grausam. Sind denn, Claudia Sarre, schon Lösungen in Sicht?
Naja, also Lösungen für die Syrien-Krise gibt es natürlich noch nicht. Um wirklich etwas erreichen zu können, braucht man ja eben diese Resolution des Sicherheitsrates, um dem syrischen Regime auch Strafmaßnahmen anzudrohen. Und diese Resolution gibt es ja noch nicht. Deswegen gibt es auch noch keine Lösung in der Syrien-Krise. Aber darum ging es in dieser Woche letztendlich ja auch gar nicht. Hier war man ja erstmal dabei, seine Position darzustellen. Jeder Staatschef, jeder Außenminister hat in dieser Woche gesagt, was ihm am Herzen liegt, wo er sozusagen einen Lösungsweg sieht zur Lösung in diesem Konflikt. Und immer wieder wurde das Flüchtlingsdrama thematisiert, wurde das Leid der Menschen dort in Syrien thematisiert. Man hat zum Beispiel entschieden, in einer Sondersitzung der Arabischen Liga jetzt mehr Gewicht zu geben. Sie soll dort vor Ort vermitteln. Und aber ansonsten ruhen natürlich alle Hoffnungen erstmal auf dem Sondervermittler Brahimi. Der wird jetzt erstmal wieder in die Region reisen nach Damaskus. Und wenn er zurückkehrt, ich denke, dann kommt erstmal etwas Bewegung in diese Krise.
Trotzdem müssen wir uns auch fragen, wie viel Macht hat denn die UN? Wenn man sich nochmal anschaut, der Sicherheitsrat oder im Sicherheitsrat und in der UN sitzen ja Demokratien und Vertreter der demokratischen Länder neben Diktatoren. Es geht aber eben um Frieden, es geht um Menschenrechte, es geht um Demokratie. Wie kann das denn eigentlich funktionieren?
Das ist die große und die sehr schwierige Frage. Ich meine, die UN nennt sich ja selbst Weltpolizei, aber natürlich, wenn man sich dort im Sicherheitsrat nicht einig ist, wenn es großen Streit gibt zwischen den Weststaaten auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite, dann kann man natürlich auch nichts bewegen. Und deswegen sagen ja jetzt auch viele Kritiker, der UN-Sicherheitsrat muss reformiert werden. Diese 5 Vetomächte, das sind ja die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China, die müssen abgeschafft werden, beziehungsweise deren Vormachtstellung muss verändert werden, damit es eben nicht immer wieder zu einer Blockade des Sicherheitsrats kommt. Und daran arbeitet ja zum Beispiel auch Deutschland. Deutschland setzt sich dafür ein, dass auch andere Staaten, zum Beispiel Brasilien, Indien, Japan, mit in den Sicherheitsrat kommen, damit dort eben effizienter gearbeitet werden kann und damit Entschlüsse dann auch besser umgesetzt
werden können. Weil für uns ist es ja alle unvorstellbar, die UN als internationale Gemeinschaft sollte doch eigentlich mächtiger sein als ein einzelnes Land wie Syrien. Und wir gucken alle immer die Nachrichten und fragen uns doch, wieso kann auch die UN oder wieso kann selbst die UN die Gräueltaten offenbar nicht aufhalten.
Ja, das ist wirklich schwierig. Man denkt immer, die Weltregierung müsste eigentlich diese Macht haben. Aber wie gesagt, es liegt an der Zusammensetzung dort. Zu viele Mächte, wie zum Beispiel Russland, haben da eine Vormachtstellung, das Vetorecht. Damit können sie Entschlüsse blockieren. Russland ist ja einer der letzten Verbündeten Syriens, hat also ein Interesse daran, dass Syrien nicht geschwächt wird oder mit Sanktionen belegt wird. Und deswegen hat auch die UN sozusagen keine Maßgabe, keine völkerrechtliche Grundlage, eben diese Resolution dort zu handeln.
Also man denkt eigentlich immer, Regierungschefs sollten den Anweisungen der UN folgen, aber so funktioniert es eben einfach nicht.
Nein, dafür braucht es ja eben einen Entschluss und man kann nicht einfach jemandem sagen, zum Beispiel dem Machthaber Assad, bitte verhalte dich entsprechend unserer Regeln, weil
das wäre naiv.
Er hält sich einfach nicht daran. Ja, das wäre ein bisschen zu einfach.
Aber die UN ist immer verbunden mit so vielen Hoffnungen, immer wieder werden die enttäuscht. Warum? Vielleicht können Sie das nochmal zum Schluss zusammenfassen.
Warum werden die enttäuscht? Das ist eine gute Frage. Ich denke, die UN an sich ist so ein riesengroßes Gebilde. Es ist auch durch und durch bürokratisch. Dazu gehören so viele Kommissionen, zum Beispiel der Menschenrechtsrat. Das sind ja durchaus Institutionen, die auch sehr viele sehr positive Dinge hervorbringen. Das darf man nicht vergessen. Sie entsenden ja Friedensmissionen an alle Ecken dieser Welt. Also da kommen auch durchaus tolle Sachen zustande. Auf der anderen Seite, man liest immer nur das Negative, wo sie überall versagt haben in Ruanda beim Völkermord, in Srebrenica und jetzt eben auch in Syrien. Und deswegen hat natürlich der Bürger sozusagen ein sehr negatives Bild von den Vereinten Nationen. Ich denke, es ist jetzt erstmal an der Zeit, dass sich da tatsächlich etwas bewegt, dass vielleicht dieses Bild irgendwann auch wieder gerade gerückt werden kann.
Claudia Sahre, Sie haben für uns in dieser Woche einen Blick auf die UN-Vollversammlung geworfen und uns Zusammenhänge erklärt. Dafür herzlichen Dank und wir sprechen gleich mit der Organisation Save the Children und in einem erschreckenden Report in dieser Woche haben die veröffentlicht, dass in Syrien sogar Kinder gefoltert werden. Die Lage der Kinder in Syrien, dazu gleich mehr. Ihnen einen schönen Gruß nach New York. Herzlichen Dank, Claudia Sahre.
Auf Wiederhören.
Save the Children ist die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt und hat gerade einen Bericht veröffentlicht, wie syrische Kinder im Bürgerkrieg behandelt werden. Ich bin jetzt im Gespräch mit Katrin Wieland. Sie ist Geschäftsführerin von Save the Children, war vor 14 Tagen in einem Flüchtlingslager. Wo liegt das denn genau, Frau Wieland?
Ja, ich war in Sattari. Das ist ein Flüchtlingslager in Jordanien, 11 Kilometer zu der Grenze zu Syrien. Und den Kindern geht es sehr durchwachsen, muss man sagen. Zum einen haben sie natürlich in Syrien ziemlich furchtbare Dinge erlebt, sind bombardiert worden und teilweise haben noch schlimmere Dinge erlebt. Und dann ist es so, dass natürlich auch die Flucht so ein Kind ja sehr große Herausforderungen stellt. Das heißt, die Kinder sind halt bei Nacht und Nebel meistens über die Grenze gekommen und dann kommen sie in so ein Lager. Und man muss sich jetzt vorstellen, Jordanien ist ein sehr trockenes Land. Also der größte Teil des Landes ist Wüste. Und dieses Lager ist auch mitten in einer Wüste. Das heißt, es ist, da ist gar nichts. Das Lager ist etwa 5 Kilometer lang und da ist so ein Zelt nach dem anderen. Man hat die Bilder ja auch teilweise schon gesehen. Mhm. Die Kinder sind da im Lager wirklich eingefercht. Sie kommen da nicht raus und haben da auch gar nichts zu tun. Das heißt, sie warten eigentlich den ganzen Tag darauf, dass es was zu essen gibt, was zu trinken gibt. Die Versorgung war in den ersten Tagen auch schwierig. Das ist jetzt glücklicherweise gut. Und das Lager wächst einfach auch unheimlich an. Das heißt, in den ersten Tagen, vor 4, 6 Wochen, waren dort 500 Menschen und jetzt ist das angewachsen auf 30.000 Menschen. Das ist natürlich auch eine ganze Stadt schon.
Also, Sie haben es gerade selber angesprochen. Wir kennen die Bilder alle aus den Nachrichten. Wir wissen, Kinder sterben bei den Bombenangriffen. Wir wissen, Kinder werden verletzt. Wir wissen von der Flucht der Kinder und ihrer Familien. Teilweise sind sie auch alleine unterwegs und dass sie Opfer gezielter Gewalt werden. Wird all das, was Kinder ja dann ja traumatisiert, diese Erlebnisse, denn in so einem Flüchtlingslager aufgefangen?
Dafür sind wir halt da. Also Save the Children, wir sind Experten darin, in den sogenannten also Kinderschutzräume zu errichten. Das sind, man muss sich das vorstellen, da ist ein Spielplatz, da ist, wenn wir es finanzieren können, auch ein Fußballfeld und dann sind da Zelte oder im besten Fall irgendwann auch Gebäude. Und dort können die Kinder hinkommen, jederzeit. Und dort sind geschulte Menschen, mit denen sie spielen, mit denen sie malen und wo sie eben anfangen zu reden. Ich habe das ja vor Ort selber gesehen. Es gibt Kinder, die kommen auf sie zu und zupfen an ihrer Kleidung und wollen erzählen, was sie in Homs erlebt haben und reden und reden und reden. Und es gibt andere Kinder, die stehen irgendwo an so einem Pfeiler rum und gucken und starren ins Leere. Und in diesen kinderfreundlichen Räumen, also in diesen Child-Friendly Spaces auf Englisch, da kümmern wir uns um die Kinder. Und das hat zwei Aspekte. Einmal ist es für Kinder in solchen Katastrophensituationen total wichtig, dass sie so zu einer Art Normalität zurückkommen.
Und auch wieder Kind sein können.
Auch Kind sein können, absolut. Und dann ist es ehrlich gesagt auch ganz wichtig für die Eltern. Also wenn man selber Kinder hat, weiß man in so einer Situation, man muss sich um Papiere kümmern, man muss vielleicht sich um irgendeine Gesundheitsvorsorge kümmern oder so weiter. Wenn man seine Kinder da mal loswerden kann, ist man natürlich auch total glücklich. Das heißt, es führt auch dazu, dass so ja der Aggressionslevel in den Familien sinkt. Mhm. Und für die Kinder ist es eben ganz, ganz wesentlich, dass sie dort einen Punkt haben, wo sie auch einfach mal spielen und lachen können, was sie oftmals in der Familie, wo eben auch oftmals ja ganz, ganz schreckliche Dinge verarbeitet werden gerade, was sie da nicht können.
Frau Wieland, wenn wir alle jetzt wissen, in New York ist ja gerade die UN-Vollversammlung, alle Mächtigen der Welt kommen dort zusammen, man kann nicht mehr sagen, dass die Welt nicht weiß, was passiert in Syrien. Was wünschen Sie sich, was erhoffen Sie sich für die Kinder?
Ich erhoffe mir, dass die Petition, die wir an Ban Ki-moon gegeben haben als Save the Children, dass die Erfolg hat. Und das heißt einmal, dass diese Kinderrechtsverletzungen, die wir dokumentiert haben und auch andere, dass die verfolgt werden. Die Täter dürfen mit sowas nicht davonkommen. Wir haben da eine humanitäre Verpflichtung. Und dann wünsche ich mir für die Kinder das, was die Kinder sich auch wünschen, was die alle sagen. Das Morden muss ein Ende haben. Sie wollen alle zurück nach Syrien. Jedes dieser Kinder hat gesagt, ich will zurück nach Hause. Ich will meine Freunde wiedersehen. Ich will zurück in mein Dorf, auch wenn da kein Stein mehr auf dem anderen steht. Und ich glaube, das wäre mein Appell, dass irgendwie versucht wird, die Parteien an einen Tisch zu bekommen und mit dem Bürgerkrieg, mit den Morden dort aufzuhören.
Wenn jetzt uns beiden jemand zuhört und sagt, ich möchte ganz gerne Save the Children unterstützen, wie kann man das tun?
Ja, gehen Sie sehr, sehr gerne auf unsere Website www.save-thechildren.de. Dort gibt es ganz viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Dort gibt es eben auch ganz viele Beiträge und ja, noch Fotos und Berichte von den Kindern. Wir brauchen ehrlich gesagt momentan vor allem finanzielle Unterstützung, weil wir erst 30% der Gelder zusammen haben, die wir brauchen. Denn wir wollen noch Schulen und Kindergärten dort machen. Wir wollen Ausbildung für die älteren Kinder schaffen. Und vor allem ganz, ganz wichtig ist, in den nächsten 4 Wochen ungefähr wird es in Jordanien nachts sehr kalt, bis -4 oder -5 Grad. Die Zelte sind momentan nicht wirklich winterfest, die Leute haben keine Decken und die Kinder sind eben einfach in ihrer Kleidung, in ihrer Sommerkleidung über die Grenze gekommen. Die meisten von denen tragen Badelatschen und wir brauchen dringend eben da Unterstützung für die Menschen.
Also genug zu tun und Grund genug, auf die Seite zu gehen von Save the Children. Katrin Wieland, Sie sind Geschäftsführerin. Herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ich danke Ihnen auch.
Unser Thema heute Morgen in der ersten Stunde: Sehnsucht, Frieden. Ist die UN machtlos? Gerade beim Konflikt in Syrien. Zurzeit tagt ja die UN-Vollversammlung in New York. Wir wissen alle aus den Nachrichten, wie grausam dort sowohl Regierung als auch Opposition vorgehen. Im Moment gibt es noch keine Lösung für das Land und seine Menschen. Doch selbst wenn die Kämpfe irgendwann vorbei sein sollten, bleibt sicherlich ein traumatisiertes Land zurück. Genau zu dem Thema bin ich jetzt im Gespräch mit Dr. Marianne Rau-Wald. Sie ist tätig beim Institut für Traumabearbeitung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Schäfer.
Krieg ist sicherlich eine der extremsten Situationen, die ein Land und dessen Bevölkerung erleben können. Wie hilft man Menschen, die Krieg erlebt haben?
Ja, also das muss man wirklich sagen. Krieg ist ein Ereignis, was unsere normalen Möglichkeiten zu verarbeiten, seelisch zu verarbeiten, körperlich zu verarbeiten, übersteigen. Und Menschen, die in dieser Situation waren, fallen aus ihrem normalen Alltag raus und brauchen unbedingt Hilfe. Es ist natürlich jetzt erstmal zu unterscheiden, wo will man Menschen helfen? In der Gegend, wo sie sich befinden, also wenn wir über Syrien sprechen, im Land, oder sprechen wir über die Flüchtlinge, die zu uns nach Hause gekommen sind?
Also darin unterscheidet sich Ihre Arbeit. Sie sind ja tätig am Institut für Traumabearbeitung und Weiterbildung. Was bedeutet das? Woraus besteht eigentlich Ihre tägliche Arbeit?
Ja, bei uns melden sich Menschen oder werden auch geschickt von Institutionen, von Ärzten, die traumatisiert sind, die solche Erfahrungen machen müssen. Und wir bieten ihnen Gespräche an, um erst einmal gemeinsam zu überlegen, welche Hilfe ist jetzt angesagt. Das ist der eine Bereich, wo wir häufig auch Flüchtlinge, die bei uns im Land gelandet sind, kennenlernen und über ihre Geschichte erfahren und versuchen, sie anzubinden an psychosoziale Hilfen und Unterstützungen, wenn möglich auch an Therapieplätze.
Mit welchen Symptomen kommen denn die Betroffenen dann zu Ihnen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Man muss sagen, bekannt ist ja sicherlich die posttraumatische Belastungsstörung als eine Traumafolgestörung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Menschen unter Ängsten leiden, unter sozialem Rückzug leiden, unter hohen Erregungszuständen leiden. Und viele von den Flüchtlingen, die zu uns kommen, zeigen diese Symptome. Darüber hinaus gibt es aber gerade in der weiteren Verarbeitung Symptome, die die eigentliche Traumatisierung so in den Hintergrund rücken lassen. Menschen werden drogenabhängig, Menschen reagieren mit schweren Depressionen oder mit Persönlichkeitsstörungen. Und da ist es oft so, dass die eigentlichen Ereignisse, die dazu beigetragen haben, dass Menschen so leiden, in den Hintergrund rücken.
Die UN-Vollversammlung tagt gerade in New York. Eines der inhaltlichen Schwerpunkte der internationalen Gespräche ist der Konflikt in Syrien. Kann man auch davon sprechen, so einer extremen Situation, die die ganze Welt ja momentan auch miterlebt, dass eine ganze Generation oder spricht man dann von einem ganzen Volk auch traumatisiert wird?
Ich glaube, das kann man mit allen Einschränkungen, die natürlich damit verbunden sind. Menschen erleben den Krieg anders, je nachdem, ob sie in den Konfliktherden leben oder vielleicht in einer weniger erreichten ländlichen Provinz. Aber insgesamt muss man sagen, gerade auch, weil es sich um einen Bürgerkrieg handelt, sind alle Menschen schwer betroffen, schwer belastet. Alle Menschen leben in der permanenten Angst vor schlechten Nachrichten, vor irgendwelchen aktuellen Ereignissen, Schießereien, dass ihre Liebsten betroffen sind. Und nicht nur eine ganze Generation, sondern wir wissen, dass diese Ereignisse, diese schweren, übergreifenden Traumatisierungen auch in den nachfolgenden Generationen noch ihre Wirkungen zeigen.
Nun ist es ja so, wenn in einem Land Krieg stattfindet, wir hören immer von diesen grauenhaften Taten. Wie schnell verändert eine Extremsituation wie Krieg die Menschen?
Also es ist so, dass in der Zeit vorher, den Monaten, den Jahren vorher schon eine Unruhe im Land, in der Region ist, wie die sicherlich für Syrien auch gilt. Dann kommt es zu immer mehr Eskalationen und Menschen nehmen das schon auf einer erschütterten Basis wahr. Und je länger diese Eskalationen andauern, je schlimmer die Ereignisse näher eintreten, umso gravierender werden die Folgen sein.
Das heißt auch, wenn ich Sie richtig verstehe, oder korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe, werden Menschen durch grausame Umstände dann selbst auch schneller grausamer?
Das ist eine der möglichen Folgen. Das ist mit so ungefähr das Traurigste, was Traumatisierung bedingt, Identifikation mit dem Aggressor. Ein Teil der Aggression wird tatsächlich sozusagen in die eigene Seele mit aufgenommen und kann dann dazu führen, dass Menschen tatsächlich auch selber grausam werden können. Wenn wir mit Familien arbeiten, dann haben wir da sehr häufig zum Beispiel Väter, die selber sehr darunter leiden, dass sie dazu tendieren, ihre Kinder zu schlagen, weil diese innere Aggression sich immer wieder bahnbrechen kann.
Sie sind tätig am Institut für Traumabearbeitung und Weiterbildung in Frankfurt, Dr. Marianne Rauwald. Das ist kein leichtes Thema, was wir heute Morgen besprechen. Ich bedanke mich aber ganz herzlich für unser Telefonat.
Ja, das ist ein Thema, was uns alle eben sehr angeht. Herzlichen Dank, dass ich da etwas beitragen durfte.
Sehnsuchtfrieden ist das Thema unserer heutigen Sendung in der ersten Stunde und die verspürt man ja vor allen Dingen nach den Gesprächspartnern mit der Geschäftsführerin von Save the Children, unserer Trauma-Expertin eben. Aber seien wir nicht naiv, mit den Kriegen auf der Welt und den Konfliktherden wird es sicherlich weitergehen. Das sagt jedenfalls auch mein nächster Gesprächspartner, der Autor Christian Schweger. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Autor sind Sie des Buches, Co-Autor des Buches 11 drohende Kriege, künftige Konflikte um Technologien, Rohstoffe, Territorien und Nahrung. Und Sie sind auch Biologe und sagen uns, dieses Buch könnte uns Angst machen. Warum?
Ja, das ist ein Buch, das Szenarien beschreibt, wie neuartige Konflikte ablaufen könnten, nicht müssen. Und wir entwickeln in unserem Buch eben Geschichten, was passiert, wenn heutige Fehlentwicklungen sich fortsetzen. Das sind zum Beispiel Konflikte um die Vorherrschaft im Cyberspace, im Weltall, in der Tiefsee, Konflikte um die letzten Fischbestände oder wer in Zukunft Afrika als seine Agrarkolonie zum Anbau von Lebensmitteln nutzt. Diese Geschichten können Angst machen, aber eigentlich sollen sie eher an die Vernunft appellieren.
Nun werden ganz konkrete Regionen auch angesprochen. Also wir wissen alle, der Kampf ums Wasser wird sicherlich härter werden. China ist eines ihrer Szenarien, gräbt Indien die Quellwasser im Himalaya-Gebirge ab, um eigene Landstriche zu bewässern. Also es wird doch sehr konkret. Nun haben wir ja alle die Möglichkeit, über Kommunikationsmittel drohende, brodelnde Konflikte schon zu erkennen. Hilft das nicht auch, diese zu vermeiden?
Das ist eigentlich auch der Ansatz unseres Buchs. Das Buch heißt 11 drohende Kriege, aber in Wahrheit ist es ein Buch, wie sich diese drohenden Kriege verhindern lassen könnten, wenn wir sie rechtzeitig erkennen. Und wie Sie sagen, liegt genau darin eigentlich die Chance, so eine Art Radarschirm zu entwickeln und zu sagen, okay, Klimawandel kommt auf uns zu, Konflikt um Wasser, wie Sie sagen, wird möglicherweise akut, gerade in der Region China, Indien, wo Milliarden von Menschen auf Wasser aus dem Himalaya angewiesen sind. Was können wir heute tun? Und das ist das Ziel unseres Buchs, genau da die Finger drauf zu legen und auf Bereiche zu deuten, die die Politik heute unterschätzt. Die Politik ist so mit der Finanzkrise beschäftigt, dass es Menschen braucht, die auf die anderen großen Themen hinweisen.
Also Gefahr erkannt heißt eben noch nicht gleich Gefahr gebannt. Liegt es tatsächlich daran, dass die Politiker ihre Augen, wie Sie gerade gesagt haben, eher auf der Finanzkrise haben? Denn uns allen ist doch klar, dass Geld und eben auch Technologie jetzt auch schon eingesetzt wird, um drohende Konflikte zu vermeiden.
Ja, aber es ist eben so, dass unser, besonders würde ich sagen, westlicher Lebensstil total auf Kurzfristigkeit angelegt ist. Und jetzt haben wir mit der Finanzkrise eine Krise, die aus kurzfristigen Wirtschaften heraus entstanden ist. Und sie führt dann dazu, dass die Politik auch noch kurzatmiger und kurzfristiger denkt. Und wenn ich mir anschaue, was die Politik zu unserem Buch gesagt hat, der Steinmeier hat das vorgestellt in Berlin und wir haben auch von vielen anderen Politikern gehört, die es gelesen haben, die waren regelrecht dankbar dafür, dass wir eben doch mal die langfristigen Gefahren aufzeigen, weil eben Politik zu kurzatmig geworden ist.
Das Thema unserer Sendung ist heute Sehnsucht Frieden. Als Ansatzpunkt haben wir die momentane UN-Vollversammlung in New York genommen. Aber diese Sehnsucht nach Frieden, stellen Sie die denn auch fest bei aller Aufdeckung und Nennung der möglichen Konfliktherde?
Absolut, das wohnt doch, glaube ich, auch wirklich fast jeden Menschen inne. Nur geht es jetzt darum, auch Konsequenzen zu ziehen aus den Gefahren, die wir erkennen. Ein Szenario in unserem Buch ist zum Beispiel ein Großkonflikt, der entsteht über Anbauflächen von Nahrungsmitteln. Und wir wissen, wenn man übermäßig Fleisch konsumiert, braucht das auch übermäßig Agrarfläche. Wir haben also alle die Chance, durch unseren gemäßigten Fleischkonsum dazu beizutragen, dass der Druck auf die Anbauflächen, die Gier nach neuen Flächen und der Wettkampf um zum Beispiel Anbauflächen für Futtermittel in Afrika oder in Südamerika zurückgeht. Das heißt vielleicht einfach nur zweimal die Woche Fleisch essen, statt jeden Tag zweimal. Das heißt, diese Sehnsucht nach Frieden sollte sich übersetzen, auch in einen friedfertigen Lebensstil. Und da steht gerade uns im Westen noch eine große Aufgabe bevor.
Das heißt, das Handeln eben nicht nur dann letztendlich Politikern zu überlassen, sondern auch bei sich im Kleinen ganz konkret zu beginnen?
Na, ich glaube, das sehen wir ja in der Klimapolitik. Auf uns kommt eine möglicherweise große Klimakrise zu, wenn wir nicht rechtzeitig schaffen, als Menschheit wirklich, das betrifft jeden, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und die Politik versagt bisher dabei. Was heißt das für mich, dass Friedenspolitik heute auch im Alltag stattfindet? Lege ich Wege mit dem Auto zurück oder schaue ich, ob ich mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren kann? Sowas hat direkt Einfluss darauf, wenn das eben hunderte Millionen Menschen machen, wie die Klimakrise in Zukunft verlaufen wird. Ob sie einigermaßen glimpflich verläuft oder ob sie zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen kann.
Eines Ihrer Kapitel heißt die Kraft der Kooperation. Da sprechen Sie eben auch nochmal die westlichen Staaten an, dass sie sich eben nicht zurückziehen, ja, von der Weltbühne und wir hier in unserem, ich nenne es jetzt mal westlichen Lummerland, was ja momentan noch frei ist von Kriegen, zurückziehen, sondern sie suchen nach positiven Lösungen. Wenn wir nochmal ganz konkret auf unser Land schauen, Deutschland ist ja nun seit einigen Jahrzehnten frei von Kriegen. Taucht Deutschland auf in einem Ihrer drohenden Szenarien?
Ja, wir tauchen auf als Land in mehreren Szenarien. Zum einen in einem Szenario, wo künftig um Rohstoffe in der Tiefsee ein Wettbewerb entbrennt. Das sind Stoffe, die brauchen wir für die Hightech-Wirtschaft, also für das, wovon Deutschland im Export lebt. Und wir malen aus, was passiert, wenn wir es nicht schaffen, diese Rohstoffe zu recyceln und maßvoll damit umzugehen, sondern wenn wir in die Tiefsee gehen, dort Bergbau betreiben müssen, auch als Deutschland, um unsere Hightech-Wirtschaft zu sichern. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel für ein Szenario ist Finanzkrise, die dazu führt, dass sich die reichen Länder Europas mit einer Mauer, militärisch gesicherten Mauer umgeben, um ihren Wohlstand zu schützen. Das sind nun beides Dinge, die wie alle unsere Szenarien eigentlich nicht Science Fiction sind, sondern aus der Wirklichkeit heraus erzählen. Deswegen ist es auch wirklich ein Sachbuch, eigentlich kein eben Science Fiction Roman.
Genau, und wer Lust hat, sich mit Themen eben wie Klimawandel, Rohstoffe, Demografie, Pandemie, Überfischung, Migration, also all diese Themen sprechen Sie an. Titel des, wie Sie es selber sagen, Sachbuches: 11 drohende Kriege, künftige Konflikte um Technologien, Nahrung, Territorien, sei empfohlen von Andreas Rinke und Christian Schwegerl. Dankeschön.
Danke, friedlichen Sonntag noch.
Ja, Ihnen auch, danke.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.